NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Einen schönen Abend. Ich bin Isabel Eulenstein und freue mich, dass Sie mit dabei sind. Sind Sie schon im Feierabend und lassen fünfe gerade sein oder spucken Sie noch in die Hände? Die Sache mit der Work-Life-Balance, die ist ja teilweise im Alltag gar nicht so einfach. Wie sieht das eigentlich in der Kulturbranche, genauer gesagt am Schlosstheater in Celle aus? Genau das hören Sie gleich. Wie schön, dass Sie mit dabei sind hier beim Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt mit dem Blick auf die Arbeitsbelastung in der Kulturszene. Bundeskanzler Merz hat in seiner ersten Regierungserklärung ja, Zitat, eine gewaltige Kraftanstrengung, um das Land wieder wettbewerbsfähiger zu machen, gefordert. Kanzleramtsminister Thorsten Frey ist sogar noch deutlicher geworden. Er meint, Zitat, wir müssen aufpassen, dass wir vor lauter Work-Life-Balance nicht die Arbeit aus dem Blick verlieren. Mit anderen Worten, wir Deutschen arbeiten laut ihrer Aussage zu wenig. Aber wie sieht das eigentlich in der Kulturbranche aus? Svenja Estner hat am Schlosstheater in Celle die Beschäftigten mal nach ihrer Arbeitszeit gefragt.
Gerade ist mal wieder viel los im Schlosstheater. Zwei große Produktionen stehen in den Startlöchern. Das bedeutet viel Arbeit für den Leiter der Veranstaltungstechnik, Kai Thal. Er schreibt nicht nur die Dienstpläne, sondern kümmert sich auch darum, dass die Bühne beleuchtet wird.
Wir müssen gucken, dass wir quasi von 9 bis 23 Uhr in den Probenzeiten eine Betreuung sicherstellen. Und das, wie gesagt, funktioniert dann meistens im Zweischichtverfahren. Ein Kollege hat dann auch mal einen geteilten Dienst, wenn es nicht anders geht.
Für sie gilt die gesetzliche Vorgabe von maximal 10 Stunden pro Tag, sagt Thal. Und das bei einer 6-Tage-Woche. Urlaub hat er dann, wenn das Theater in die 6-wöchige Sommerpause geht. Genauso geht es dem Disponenten des künstlerischen Betriebsbüros, Markus Hilgers. Er schreibt die Einsatzpläne fürs ganze Theater und arbeitet in der Regel 8 Stunden.
Das wird dann ergänzt um Abenddienste, wenn wir Vorstellungsdienste betreuen müssen oder halt eben auch an Wochenenden. Und es kommt so ein bisschen darauf an, wo wir uns in der Spielzeit befinden. Es gibt Tage, in denen ist es eher so ein bisschen ruhiger, aber es gibt auch Tage, da haben wir 14 oder 15 Stunden Jobs, wenn wir in die Planung für die Spielzeit gehen.
Markus und auch Kai laufen beide unter dem Normalvertrag Bühne. Das ist ein Tarifvertrag speziell für Menschen, die nahe an der Kunst arbeiten. Nach Protesten der Gewerkschaften und der Theater- und Schauspielbranche ist dieser zuvor schwammige Vertrag nun hinsichtlich der Arbeits- und Ruhezeiten konkretisiert worden. Auch Pia Noll arbeitet unter diesem Tarifvertrag. Sie ist seit 5 Jahren fest engagierte Schauspielerin am Schlosstheater.
Wir arbeiten von 10 bis 14 Uhr, 4 Stunden. Dann haben wir eine 4-stündige Pause und dann arbeiten wir von 18 bis 22 Uhr nochmal. Das heißt, wir haben immer vormittags und abends eine Schicht, könnte man sagen.
Und das bei einer maximalen Arbeitszeit von 44 Stunden pro Woche. Sie stimmt der Aussage von Merz überhaupt nicht zu. Denn ihr Job sei hart.
Man muss sich schon dafür entscheiden, weil es auch sehr familienunfreundlich ist und weil man einfach wissen muss, dass man halt abends eigentlich nie zu Hause ist. Und so ist es das Pensum sehr, sehr, sehr hoch. Also wir kommen um 22, 23 Uhr zu Hause und müssen ja trotzdem morgens wieder aufstehen, um 10 Uhr auf der Arbeit zu sein.
Die Ruhezeiten könnten daher laut Noll auch nicht immer eingehalten werden. Die Texte lerne sie zu großen Teilen in ihrer Freizeit. Eine 4-Tage-Woche, wie schon öfters in der Politik diskutiert, würde für sie nicht funktionieren. Denn gerade an Feiertagen und am Wochenende wollen Menschen ins Theater gehen. Über zu wenig Arbeit kann sich auch die Teamleitung der Kasse, Katrin Freund, nicht beschweren. Sie arbeite, wie alle Beschäftigten des Schlosstheaters, am Limit.
Für mich bedeutet das als Vollzeitstelle, dass ich eben die 39 Stunden plus die 5 Stunden, die mit eingepreist sind als Überstunden, dass das ausgeschöpft ist. Dass wir eigentlich die Sommerpause dann dazu nutzen, die Überstunden wieder abzubummeln, die wir während der Spielzeit aufgebaut haben.
Das waren 4 ganz unterschiedliche Berufe, alle unter dem Dach des Schlosstheaters in Celle. Aber sie haben 2 Dinge gemeinsam. Alle Beschäftigten arbeiten hart am Limit, aber sie brennen für ihren Job und nehmen daher lange Tage und wenig Freizeit in Kauf.
Svenja Estner berichtete über die Arbeitsbelastung in der Kulturbranche, genauer gesagt am Schlosstheater in Celle. Ein Einen schönen Abend mit NDR 1 Niedersachsen. Sie hören den Kulturspiegel. Bei seinem letzten Konzert in Hannover war ich dabei. Das war relativ kurz, aber auch richtig, richtig gut. Allein die Stimmung, wenn alle ihr Feuerzeug rausholen und Angel laut mitsingen, kriege ich heute noch eine Gänsehaut. Gestern Abend war Robbie Williams wieder in Hannover. Dieses Mal konnte ich leider nicht, weil ich auf dem ersten Elternabend in der Schule meiner Tochter war. Deshalb bin ich auch ein bisschen neidisch auf Marco Heuer. Der war privat gestern bei dem Konzert und das hat ihn so bewegt, dass er heute nochmal drüber sprechen muss.
Wer anfangs noch dachte, dass an diesem Abend ein sich selbst feiernder Entertainer ausschließlich das Ziel verfolgen könnte, dem Publikum eine Komplimentedusche nach der anderen abzupressen, der oder die irrte gewaltig. Klar waren da die Fragen eines gerne immer mal wieder provozierenden Musikers wie: Fühlt ihr euch auch wirklich gut unterhalten? Werdet ihr immer meine Musik hören? Bin ich der Beste für euch? Und das Publikum natürlich immer mit Yeah antwortete. Die Grundformel des Abends aber lautete: Je länger die Show, desto faszinierender wurde sie. Eine Ode an das Leben und an die Liebe. Von einem Ausnahmekünstler, der dem Tod bereits so sehr in die Augen schaute, dass er sich entschied, Demut und Dankbarkeit zu seinen ständigen Begleitern zu machen. Und das glaubhaft. Der den Flirt mit seinen Groupies und Fans über die Maßen liebt und braucht und doch an einer Botschaft keinen Zweifel lässt. Ohne meine Familie, ohne meine Frau und meine Kinder hätte ich es nicht geschafft. Ein Popstar, der offen von seinen Ängsten spricht, der Krankheiten in seiner Familie erwähnt und auf die Verletzlichkeit des Lebens hinweist, was im Umkehrschluss nur eine Deutung zulässt: Lebe bewusst, nutze die Zeit. Und ja, er ist ein großer Entertainer, ein perfekter Choreograf. Wie er seinen langjährigen Gitarristen Gary Nuttall vorstellt, der partout nicht solo spielen will, weil er nun mal schüchtern ist. Dann aber, am Ende des Konzerts, auf allen Screens groß, allein und spielend eingefangen wird. Als Würdigung. Das sitzt, wie so vieles andere an diesem Abend. Chapeau, Robbie Williams, für diesen Auftritt.
Marco Heuer über das Konzert von Robbie Williams gestern Abend in Hannover. Einen schönen Dienstagabend mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Das kennen Sie bestimmt auch, dass man abends noch ein Buch liest und es so ergreifend oder so spannend ist, dass man nicht aufhören kann, oder? Also mir geht's im Moment genau so und Ihnen vielleicht bald auch, denn wir haben einen ganz tollen Buchtipp. Es ist eine Romanbiografie und unser NDR-Buch des Monats Mai. Romanbiografien über Künstlerinnen und Künstler sind für viele Menschen spannend, vor allem weil sich Fakten und Fiktion mischen und wir als Leserin oder Leser im besten Fall auch noch was Neues lernen können. So ist das auch in Entscheidung auf Hiddensee des Greifswalder Autoren Christoph Kessler. Er spielt 1913 und handelt vom Dichter Gottfried Benn, der gerade in einer Beziehung mit der exzentrischen Lyrikerin Else Lasker-Schüler steckt. Was das alles mit der Insel Hiddensee zu tun hat, das weiß Jeanette Lindemann.
Juli 1913 auf der Ostseeinsel Hiddensee. Gottfried Benn, Pathologe am Klinikum Westend Berlin und Dichter, verbringt hier ein paar Urlaubstage.
Er war kein besonders schöner Mann. Außerdem war er nur 1,67 groß und etwas dicklich. Aber trotzdem, er hatte, wie man so sagt, einen Schlag bei Frauen.
So beschreibt ihn Autor Christoph Kessler in seinem Roman Entscheidung auf Hiddensee. Gottfried Benn ist Mitbegründer des literarischen deutschen Expressionismus, verarbeitet in seinen Gedichten das Leben in all seiner Negativität.
Kleine Astern. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-hell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt, als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muss ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle, zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase. Ruhe sanft, kleine Aster.
Er wollte erstens entscheiden, ist er Arzt? Will er als Arzt arbeiten? Will er weiter Sektionen machen?
Leichen sezieren oder Gedichte schreiben? Das ist die Frage. In Berlin lernt Benn Else Lasker-Schüler kennen, im damals bekannten Café des Westens, auch genannt Café Größenwahn.
Die Liebe. Es rauscht durch unseren Schlaf ein feines Wehen wie Seide, wie pochendes Erblühen über uns beide. und ich werde heimwärts von deinem Atem getragen, durch verzauberte Märchen, durch verschüttete Sagen. Und mein Dornenlächeln spielt mit deinen urtiefen Zügen, und es kommen die Erden, sich an uns zu schmiegen. Es rauscht durch unseren Schlaf, ein feines Wehen wie Seide. Der weltalte Traum segnet uns beide.
Else Lasker-Schüler ist wichtigste Lyrikerin des Expressionismus, Jüdin und als Exzentrikerin bekannt.
Sie lief als Prinz von Theben verkleidet, hatte überall Glöckchen, wo sie auftauchte, dann bimmelte und klingelte es. Sie war sehr extravagant.
Gottfried Benn und Else Lasker-Schüler führen eine kurze, intensive Liaison, schreiben sich Liebesgedichte.
Sie wollte ja erst mitfahren und ist dann nicht mitgekommen und hat aber immer wieder Depeschen geschickt, dass sie wahrscheinlich doch kommt, sodass er in so einem Zwiespalt war. Kommt sie oder kommt sie nicht? Und er hat ja diese andere Frau kennengelernt.
Und diese andere Frau ist Edith Osterloh, Schauspielerin und alleinerziehende Mutter aus München. Christoph Kessler beschreibt die beiden als glückliches Paar in der schönen Natur, wie er ihren Körper erkundet und sie den seinen. Auf dem Leuchtturm Dornbusch gesteht Gottfried Benn Edith Osterloh schließlich seine Liebe und verspricht ihr, sich wieder in Berlin von Else Lasker-Schüler zu trennen. Im Buch Entscheidung auf Hiddensee vermischen sich Wahrheit und Fiktion. Fakt ist, sagt Christoph Kessler, Gottfried Benn war tatsächlich auf der Insel und lernte dort Edith Osterloh kennen. Auch die Beziehung zu Else Lasker-Schüler hat es gegeben. In dem Buch taucht alles auf, was in dieser Zeit Rang und Namen auf der Insel hat. Dichter Gerhard Hauptmann zum Beispiel, Schauspielerin Asta Nielsen, Maler Oskar Kruse. Die kommen an immer wieder neuen Schauplätzen zusammen, die Wohnorte der Künstler, Hotels, Kneipen, die Kirche, der Leuchtturm, der Strand. Entscheidung auf Hiddensee, ein fantasievoll erzählter Roman zwischen Aufbruch und Abschied, vollgepackt mit geballtem Wissen über die Insel und ihre Menschen.
Jeanette Lindemann über das NDR-Buch des Monats Entscheidung auf Hiddensee von Christoph Kessler.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Isabel Eulenstein. Ich freue mich, dass wir den Dienstagabend gemeinsam verbringen. Gleich mit einer Frau, die schon unfassbar viel in ihrem Leben erreicht hat. Hollywood-Schauspielerin und Sängerin Barbara Streisand. Die könnte mit Anfang 80 eigentlich längst in den Ruhestand gehen, aber stattdessen hat sie gerade ein neues Album rausgebracht. Unser Reporter hat schon mal reingehört und stellt es uns gleich vor. Ich hoffe, Sie haben einen schönen Dienstagabend mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt mit ganz neuer Musik von einer Frau, die nicht nur Hollywood-Schauspielerin, sondern auch Sängerin ist. Die einzige, die es in 6 Jahrzehnten hintereinander geschafft hat, mindestens mit einem Album auf Platz 1 der Charts zu stehen. Barbara Streisand. Und jetzt, mit 83 Jahren, veröffentlicht die US-Amerikanerin nochmal ein neues Album. The Secret of Life, Partners Volume 2 heißt es. Darauf sind Duette mit anderen bedeutenden Künstlern wie zum Beispiel Paul McCartney, James Taylor oder Sting. Aber auch jüngere Künstler wie Sam Smith oder Josh Groban hatten die Ehre, gemeinsam mit der Grande Dame zu singen. Götz Steger hat das Album für uns schon gehört.
The first time ever I saw your face. The sun rose in your eyes.
Hinreißend vom ersten gesungenen Ton an. Mit Leichtigkeit und Eleganz schwebt Barbara Streisands Stimme über den zarten Streicherakkorden von The First Time I Ever Saw Your Face. Die Frage, die mir sofort in den Sinn kam, war, wie der Duettpartner Hozier da wohl mithalten kann. Er kann. Besonders bei den zweistimmigen Passagen hört man, wie gut die beiden Stimmen harmonieren. Auch wenn Barbara Streisands Altersgefährte Paul McCartney doch ein bisschen in die Jahre gekommen klingt, mit seiner tiefer gewordenen Stimme ist er ein würdevoller Duettpartner.
So I do, without a care, without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine. And he'll be there,
you'll be there.
This love of mine, my Valentine.
Eine besondere Entdeckung ist die isländische Sängerin Laufey. Die Zusammenarbeit mit ihr kommentierte Barbara Streisand auf ihrem YouTube-Kanal so.
Letter to my 13-year-old self. I love this song.
Letter to my 13-year-old self. Ich liebe diesen Song von Laufey. Es war schön mitzubekommen, dass eine junge Künstlerin, die von Jazzgrößen wie Ella Fitzgerald und Billie Holiday inspiriert ist, eine so tiefe Verbindung zu ihren Fans herstellt.
Was making such a deep connection with her fans.
The crown of big blue eyes and long blonde hair and boys that stare but
die Songs auf dem Album sind allesamt Liebeserklärungen an den langjährigen Partner, an die geheime, unerfüllte Liebe, an sich selbst in jungen Jahren oder an die Menschheit in ihrer Zerbrechlichkeit in Stings großem Hit Fragile.
If blood will flow and flesh and steel are one, trying in the color of the evening sun.
Und hier kommt noch ein berühmter Duettpartner. Erraten Sie, wer das ist? Ich jedenfalls habe ihn nicht erkannt. Kleiner Tipp, die Mundharmonika hat er nicht selbst gespielt.
The very thought of you and I forget to do.
Ja, es ist tatsächlich Bob Dylan, erstaunlich intonationssicher. The Very Thought of You heißt sein Duett mit Barbara Streisand. Für mich der Höhepunkt dieses schwelgend romantischen Albums der großen Sängerin.
I'm living in a kind of daydream. I'm happy, happy as a queen.
And foolish. Though it may seem to me that everything,
the mere idea of you, the longing here for you, you'll never know how slow the moments go.
It's just the thought of you,
the very thought of you.
Love.
Götz Steger über Barbara Streisand, die mit 83 Jahren nochmal ein neues Album rausgebracht hat. Schön, dass Sie mit dabei sind hier bei NDR 1 Niedersachsen mit dem Kulturspiegel. Vielen Theatern bei uns in Deutschland geht es nicht gut. Besonders kleinere Bühnen klagen über leere Sitze und Ränge, selbst bei Premieren. Einige sagen, das läge immer noch an Corona. Der Theaterbesuch sei längst keine Routine mehr. Außerdem müssten manche Theater einfach etwas mehr wagen, um ein neues Publikum zu begeistern. Das Theater Lüneburg hat so eine Neuausrichtung gewagt und fährt aus künstlerischer Sicht ganz gut damit. Aber finanziell sieht es ziemlich schlecht aus. Im Haushaltsplan wird für die nächsten 3 Jahre ein Defizit von 7 Millionen Euro erwartet. Wie soll es jetzt weitergehen? Darüber wurde vor kurzem auf einer gemeinsamen Sitzung der Kulturausschüsse von Stadt und Landkreis Lüneburg diskutiert. Aber vor der Sitzung in der altehrwürdigen Ritterakademie gab es erstmal ein Konzert. Kai Rake war dabei.
Ein ganzes Orchester hatte umrahmt von Transparenten und Protestplakaten vor dem Sitzungssaal der Ritterakademie aufgespielt. Die Musiker wollten mit ihrer Darbietung ein Zeichen der Solidarität setzen. Und die gilt ihren Kollegen vom Symphonieorchester des Theaters Lüneburg. Denn bei denen soll der Rotstift angesetzt werden, was die Musiker allerdings nicht hinnehmen wollen. Deshalb kamen auch viele Freunde, um ein klares Statement abzugeben.
Also ich habe Gänsehaut, ob der ganzen Kollegen, die hier aus nah und fern angereist sind. Also das ist ganz, ganz großartig. Braunschweig, Göttingen, Lübeck, Hamburger Staatsoper, ich weiß gar nicht, wo noch überall her. Das ist ganz, ganz großartig.
Ist nicht so einfach für uns alle. Und wir hoffen aber trotzdem, dass heute so große Unterstützung und wir schaffen das.
Ja, es ist natürlich die Frage, wenn Leute darüber entscheiden, wie viel Kultur ihnen wert ist, wo das hingehen soll. Weil ich meine, das ist nicht in Geld zu messen. Das wissen wir alle, dass das viel Geld kostet, aber wie wichtig das ist, glaube ich, sollte jedem klar werden irgendwann mal.
Das Problem ist, dass bei anderen Orchestern die Kürzungen bereits stattgefunden haben. Ich spiele Geige, ich bin sozusagen der Corpus Delicti, meine Stelle wird gekürzt.
Im Sitzungssaal ging es dann ruhiger zu. Zur Abstimmung standen einige Punkte, in denen es vor allem um die richtige Formulierung ging. Denn Stadt und Landkreis betonten immer wieder, dass sie das Theater Lüneburg als Leuchtturm der Kulturlandschaft erhalten wollen. Über 15.000 Unterschriften hat man dafür gesammelt. Allerdings wurde parteiübergreifend auch daran erinnert, dass neue Konzepte nötig sein werden, um die finanziellen Probleme regeln zu können. Diese Neuausrichtung des Theaters ist seit 2 Jahren in vollem Gange, mit Erfolg, sagt Intendant Friedrich von Mansberg.
Etwa 14% mehr Einnahmen aus Ticketerlösen, mehr Besuchende, 700.000 Euro an Drittmitteln, die wir eingeworben haben. Das sind ganz wichtige Signale. Und gleichwohl muss man sagen, dass die Mehrkosten, also dementsprechend auch das Defizit, wachsen. Das hat was mit Tarifsteigerungen zu tun, das hat mit Sachkostensteigerungen zu tun, das hat mit Inflation zu tun. Ich muss in dem Job, in dem ich arbeite, ein geborener Optimist sein und bleiben. Und ich gehe davon aus, dass wir es gemeinsam hinbekommen, dieses Theater in der Zukunft abzusichern, als Dreispartenhaus abzusichern. Aber wir werden uns dafür auch verändern müssen.
Zunächst einmal aber überzeugte Intendant von Mansberg die Mitglieder des Lüneburger Kulturausschusses. Mit großer Mehrheit stimmten sie für eine sozialverträgliche Beschlussempfehlung, wonach nur frei werdende Stellen im Theaterorchester nicht wieder besetzt werden sollen. Betriebsbedingte Kündigungen soll es aber nicht geben. Intendant Friedrich von Mansberg.
Das ist selten anzutreffen in Niedersachsen und auch bundesweit, dass eine Gruppe von 2 Gesellschaften an einem Theater so viel vertraut, dass sie sagen, geht den Weg weiter und wenn ihr Defizite nachweisen könnt, dann werden wir sie ausgleichen. Das ist ein beachtliches Ergebnis. Ich glaube, mit dem Ergebnis können wir jetzt erstmal sehr zufrieden aus der Sitzung gehen.
Kai Rake über die Zukunftspläne am Theater in Lüneburg. Ah einen schönen Dienstagabend mit dem Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Jetzt mit einem Fernsehtipp. Für die Serie Long Way Home ist Hollywood-Schauspieler Ewan McGregor sogar nach Norddeutschland gekommen. Seit mehr als 20 Jahren reist er mit seinem besten Freund Charlie Boorman auf Motorrädern durch die Welt. Sie haben schon super viele abgelegene Orte in Asien, in Afrika und ganz Amerika erkundet. Und für die Apple TV Plus Doku-Serie Long Way Home sind die beiden auf 50 Jahre alten Motorrädern durch 17 Länder Europas gereist. Und das auch durch Norddeutschland, wo einer der beiden seine Wurzeln hat. Patricia Battel hat sich die Serie angesehen. Sie hören Vanessa Wohlrath.
Den Schotten Ewan McGregor kennen die meisten als Hollywood-Schauspieler. Seine große Leidenschaft abseits der Filmwelt ist das Motorradfahren an den verborgensten Winkeln der Welt. Seit 2 Jahrzehnten erkundet er für eine Doku-Serie den Globus auf 2 Rädern mit seinem besten Freund. Für die neue Staffel von Long Way Home haben sie in knapp 2 Monaten Europa bereist. Von Schottland aus über die Niederlande, nach Norddeutschland bis hin zum Polarkreis und zurück über das Baltikum, Polen und Frankreich.
My name is Ewan McGregor. And for the last 20 years, my best friend Charlie Boorman and I have traveled to some of the farthest corners of the world. Yet we've never properly explored the countries on our own doorstep. So this time, Europe is our playground.
Stets an seiner Seite Charlie Boorman, selbst Schauspieler und Sohn des berühmten englischen Regisseurs John Boorman, bekannt von Excalibur.
Ich habe Ewan am Set kennengelernt und ich glaube, schon im ersten Gespräch ging es gleich um Motorräder. Seitdem machen wir viel gemeinsam mit Motorrädern.
Der 58-jährige Boorman hat Wurzeln in Schleswig-Holstein. Seine Mutter stammt aus Wesselburen bei Dithmarschen, wie der Engländer erzählt. Daher haben die Reisenden für die zweite Folge den deutschen Teil der Familie besucht.
Ich bin dort oft seit meiner Kindheit hingefahren. Auf unserer jetzigen Fahrt nach Dänemark führte die Reise genau am Haus meiner Mutter vorbei. Wir haben mit meinen Verwandten einen Abend verbracht und viel Spaß gehabt.
Noch vor Dithmarschen haben die zwei Briten allerdings große Augen gemacht. In Niedersachsen, in der Nähe von Stade, sind Charlie Boorman und Ewan McGregor in etwas hineingeraten, was sie bis dahin noch nie gesehen hatten.
Wir haben unser alljährliches Schützenfest abgehalten und wir kamen gerade, wie die mit den Motorrädern an der Hand kamen, vom König abholen und wollten wieder zum Festplatz marschieren.
Erinnert sich Heinz Grell, Vorsitzender des Schützenvereins Westers Ode.
Wir waren ja erstmal alle ein bisschen überrascht. Und dann haben wir die einfach mal eingeladen, ob sie mal schießen wollen. Ist das dazu gekommen, ne? Weil die sehr beeindruckt waren. Im Schießstand spielte die Kapelle und es wurde ordentlich gefeiert. Und sie waren natürlich sehr verwehrt, dass so gefeiert wurde und trotzdem geschossen wurde mit Gewehren. Das kannten die nicht.
Charlie, you go first.
And then load it.
In weiteren Episoden füttern Charlie Boorman und Ewan McGregor Pferde in einer Taverne, balancieren auf Baumstämmen, erleben Volksmusik und fahren Bob. Sie durchqueren bei jeder Witterung atemberaubende Landschaften und erleben bei Pannen mit ihren Rädern hilfsbereite Menschen. Das macht die Serie Long Way Home zwar nicht unbedingt spannend, aber sehr nahbar.
When you travel overland, it's the best way of traveling.
Wenn man mit dem Motorrad irgendwo ankommt, sprechen die Leute einen viel leichter, viel schneller an. Wenn man nass vom Regen ist oder staubig, dann helfen die Leute einem gleich.
Denn natürlich gehen auf der langen Reise auch mal die alten Motorräder kaputt, die fast so alt sind wie ihre Besitzer. Aber das sei ein willkommener Nebeneffekt, erzählt Charlie Boorman schmunzelnd.
Alte Motorräder gehen nun mal kaputt. Das macht nichts, denn dann triffst du Leute, die dir helfen. Und da beginnt der große Spaß.
Die Serie Long Way Home sehen Sie auf Apple TV Plus. Szenenbilder und mehr Infos zur Serie finden Sie unter ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.